Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie kann unser Schulsystem besser werden? Welche Reformen braucht es, um das Lernen zeitgemäß zu gestalten? Das sind drängende Fragen, die die Bildungspolitik zurzeit bewegt. Und nicht alle Maßnahmen kommen gut an. Dass in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel Lehrkräfte von Gymnasien abgeordnet werden, um an anderen Schulformen zu unterrichten, halten viele für keine gute Entscheidung. Ein Thema jetzt bei uns. Ich bin Britta Mersch. Herzlich willkommen. Zunächst schauen wir aber nach Baden-Württemberg. Da steht gerade eine richtig große Schulreform an. Und die war gar nicht geplant. Eigentlich wollte die grün-schwarze Landesregierung das Thema Bildung erstmal ruhen lassen. Aber dann machten Eltern großen Druck. Sie forderten eine Rückkehr zu G9, also zum Abitur nach 13 Jahren. Und auch die schlechten Ergebnisse aus Bildungsstudien wie PISA, die fordern natürlich zum Handeln auf. Heute hat die Regierung die Reformpläne im Stuttgarter Landtag vorgestellt. Katharina Thoms war für uns dabei. Bildung beginnt ja schon früh, also auch schon in der Kita. Welche Pläne gibt es denn da?
Ja, man orientiert sich da am Hamburger Modell. Im Kern, wer bei einer Einschulungsuntersuchung nicht so gut Deutsch spricht im Kindergarten, der soll noch im Kindergarten im letzten Kita-Jahr 4 Wochenstunden Sprachförderunterricht erhalten. Und wenn das immer noch nicht ausreicht, dann soll man auch nicht einfach zurückgestellt werden nach diesem einen Jahr, sondern schon in die Grundschule gehen, aber in eine Art Junior-Klasse und dort in 22 Wochenstunden nochmal gefördert, verstärkt Deutsch lernen. Und diese Sprachförderung, die soll auch verpflichtend werden. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen auch noch mal betont, was das alles bedeuten solle.
Wir machen unser Bildungssystem damit fit für die Einwanderungsgesellschaft, die wir schon lange sind. Ein solch umfassendes Paket zur Sprachförderung gibt es in keinem anderen Flächenland in Deutschland.
Das allerdings, muss man sagen, einschränkend wird erst mittelfristig so sein, denn das Personal ist das große Problem. Man hat gar nicht so viele Lehrkräfte und für die Fördermöglichkeiten, deswegen soll das nach und nach ausgerollt werden. Am Ende dann aber in ungefähr 4 Jahren soll das Ganze pro Jahr mit 400 Millionen Euro im Jahr auch gefördert werden.
Eine große Summe. Also ein anderes großes Thema ist die Rückkehr zum 9-jährigen Gymnasium. Wir haben hier auch darüber auch schon berichtet. Ab 2025 soll das umgesetzt werden. Was sind denn da die Erwartungen? Wird es da nicht einen großen Ansturm dann geben, auch auf die Gymnasien?
Das hat die Regierung auch befürchtet und deshalb wird die verbindliche Grundschulempfehlung eingeführt. Wieder, vor 2011 wurde das abgeschafft, allerdings nur für Gymnasien soll das gelten. Da soll dann als Kriterien gelten, was empfehlen die Lehrkräfte, was wollen die Eltern und was ergibt ein Test, eine Arbeit, die man in der 4. Klasse schreibt. Und nur wenn Eltern und Lehrkräfte sich widersprechen, dann muss es nochmal einen weiteren Test geben und der soll dann entscheiden.
Schulreformen bringen ja auch oft neue Schulformen mit sich. Ist da was geplant in Baden-Württemberg?
Also in erster Linie soll erstmal eine Schulform letztlich abgeschafft werden, also zumindest der Abschluss für Werkrealschulen, der soll abgeschafft werden. Das gibt es sowieso nur in Baden-Württemberg, sind auch nur noch sehr wenige, ist so eine Art Mischung aus Real- und Hauptschule, die ein bisschen praxisnäher ist. Aber man will auch bei den Realschulen und bei den Gemeinschaftsschulen, die es hier gibt, die so umgestalten, dass man auf jeden Fall dort auch zum Abitur kommen kann am Ende der Zeit. Und da sollen sich Realschulen zum Beispiel mit beruflichen Gymnasien zusammentun und dann am Ende eben noch auch nach der 10. Klasse darüber hinaus das Abi anbieten. Und so will man auch ein bisschen den Druck aus den allgemeinbildenden Gymnasien rausnehmen.
Wie werden die Reformen denn jetzt aufgefasst? Gibt es Kritik oder auch Lob?
Es gibt auf jeden Fall auch eine ganze Menge Kritik. Ursprünglich wollte ja die Regierung das sozusagen fraktionsübergreifend auch mit der Opposition zusammen verabschieden, damit eben nicht alle paar Jahre eine große Bildungsreform anstehen muss. Allerdings hat das nicht geklappt. Diesen Kompromiss hat man nicht hinbekommen. Deswegen gab es viel Kritik von der FDP, die schneller zum G9 will, die diese Werkrealschule nicht abschaffen möchte. Von der SPD gibt es die Kritik, dass es alles viel zu halbgar und zaghaft ist und viel zu wenig umfassend. Auch bei den Gewerkschaften gibt es Kritik und auch bei Eltern und Schülern vor allem an dieser verbindlichen Grundschulempfehlung. Aber Lob gab es auch aus der Wirtschaft zumindest für dieses Sprachförderkonzept.
In Baden-Württemberg geht eine große Schulreform an den Start. Danke, Katharina Thoms, für diese Information. Der Lehrkräftemangel, das ist ein weiteres Thema, das die Bildungspolitik vor große Herausforderungen stellt. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Da steht die Landesregierung vor dem Problem, dass es an bestimmten Schulformen nicht ausreichend Lehrkräfte gibt. Wenn es da zum Beispiel eine pädagogisch herausfordernde Schülerschaft gibt, dann kann es schon schwer sein, alle Stellen zu besetzen. Und deshalb gibt es jetzt Abordnungen. Das heißt, Lehrkräfte, die an einem Gymnasium arbeiten, die müssen dann an eine andere Schulform wechseln. Und das ist eine Maßnahme, die viele kritisch sehen, berichtet Moritz Börner.
Die Anne-Frank-Realschule in Oberhausen hat den Standort Faktor 9. Bedeutet, sie liegt in einem Stadtteil mit einem hohen Anteil von Kindern aus sozial benachteiligten Familien. Kinderarmut, Migrationshintergrund, bildungsferne Haushalte. Die Schülerschaft ist pädagogisch eine Herausforderung. Genau deswegen finden viele Lehrkräfte die Schule unattraktiv. Die Personaldecke ist dünn. Um den Unterricht zu stemmen, braucht Schulleiterin Ursula Niemann Lehrerinnen und Lehrer, die die Bezirksregierung abgeordnet hat. 15 sind es insgesamt.
Die Bezirksregierung, die haben sich da sehr verunsichert. Ins Zeug gelegt, auch zum Teil Lehrer mit 4 Stunden abzuordnen, dass die Kinder überhaupt Englischunterricht haben.
Auch wenn manche Lehrkräfte ganze Stellen übernehmen, bleibt die Organisation des Unterrichts Stückwerk. Die meisten abgeordneten Lehrer bleiben für 2 Jahre. Im Kollegium herrscht also ein ständiges Kommen und Gehen.
Die Schwierigkeit ist, dass die Kommunikation natürlich für alle Seiten erschwert ist. Ob es jetzt für die Kollegen untereinander geht, die Eltern mit den Lehrern, gerade eine Schule mit Standort Faktor 9 braucht die persönlichen Beziehungen und das ist natürlich sehr schwer. Und auch innerschulische Organisationen, Schulfeste organisieren, ist natürlich mit Lehrern, die für 4 Stunden hier sind, schwierig.
Die nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller setzt seit ihrem Amtsantritt verstärkt auf Abordnungen, um den Lehrkräftemangel zu bekämpfen. In dem Bundesland fehlen nach Schätzungen des Ministeriums 6.700 Lehrerinnen und Lehrer, erklärt die Ministerin.
Wir haben Regionen in Nordrhein-Westfalen, die ganz passabel mit Lehrkräften ausgestattet sind. Im Grunde gehört da der Bereich Ostwestfalen-Lippe dazu. Aber wir haben Regionen, wo es immer schwerer wird, auch Lehrkräfte zu bekommen. Und da gehört das Ruhrgebiet dazu, aber auch die Eifel, das Hochsauerland, das Bergische Land.
Mit den Versetzungen will die Ministerin den Bedarf an Lehrern kurzfristig decken. Denn es wird noch ein paar Jahre dauern, bis ausreichend Lehrkräfte in großer Zahl auf dem Arbeitsmarkt ankommen.
Das ist eine Maßnahme, um jetzt agieren zu können, weil ja jetzt auch Kinder in Schulen sind, die ein Recht auf gute Bildung haben. Neben anderen Maßnahmen wie Seiteneinstieg oder Studienplätze zu erweitern, die aber erst mittel- oder langfristig greifen, weil erst die Ausbildung gemacht werden muss.
Lehrerinnen und Lehrer können der Entscheidung oft nur wenig abgewinnen. Ein betroffener Lehrer, er will anonym bleiben, spricht mit uns. Dass er plötzlich versetzt wurde, hat ihn persönlich getroffen.
Natürlich ist das mit Trauer verbunden, auch mit einer Hilflosigkeit, weil über einen so verfügt wird. Ganz klar, man ist wütend, man denkt, ich mache doch meine Arbeit vernünftig. Warum muss ich hier aus einem funktionierenden System herausgezogen werden?
Er fährt jetzt 3-mal so lang zur Arbeit wie vorher und der Job an der neuen Schule ist herausfordernd.
Die Zusammenarbeit, sei es in der Schule intern, also im Jahrgang, aber auch schulübergreifend, die ist doch an allen Schulen unterschiedlich. Das Schulleben, so Geflogenheiten im Schulleben, das sind alles Dinge, in die man sich einfach einarbeiten muss. Das kostet am Anfang unglaublich viel Kraft, da immer wieder einzusteigen, weil einfach ganz viele Dinge neu sind für einen.
Schulleiterin Ursula Niemann ist dankbar für jeden Lehrer, der an ihrer Schule unterrichtet. Trotzdem, für sie sind die Abordnungen nur ein Notnagel.
Der Notnagel funktioniert, aber es gab mal den Satz, Ungleiches ungleich behandeln. Und der sollte bedeuten, dass Schulen mit Standort Faktor 9 besondere Unterstützung bekommen. Eigentlich bräuchten unsere Schüler die besten Lehrer.
Das fordert auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Sie kritisiert, dass gerade Schulen in Problemvierteln personell am schwächsten ausgestattet sind. Das Ministerium solle nicht auf kurzfristige Abordnungen setzen, sondern dafür sorgen, dass Schulen in Problemvierteln die besten Lehrkräfte bekommen. Ayla Celik von der GEW.
Es gibt Orte, wo der Mangel tatsächlich viel höher ist. Und um dort Lehrkräfte hinzubekommen, müssen wir Steuerungselemente wahrnehmen und darüber auch Personal steuern. Das nämlich dort, wo der Bedarf am größten sind, auch die meisten Mittel und die meisten Personen ankommen.
Das würde bedeuten, dass Lehrerstellen an der Oberhausener Anne-Frank-Realschule zuerst besetzt würden, zentral gesteuert durch das Ministerium oder die Bezirksregierung.
Egal ob die PISA-Studie oder der IQB-Bildungstrend, die Leistungen von Schülerinnen und Schülern in Deutschland sacken ab. In Mathe und in Deutsch. Und die Schulforschung, die sucht intensiv nach Ursachen. Es steht auch immer wieder die Frage im Raum, ob Corona da etwas ins Wanken gebracht haben könnte. Das Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg gibt da jetzt aber Entwarnung. Es hat die Leistungen von Neuntklässlern aus dem nationalen Bildungspanel untersucht, vor und nach Corona. Und es konnte keine Auswirkungen durch Corona-Einschränkungen nachweisen. Lena Nusser kümmert sich bei dem Leibniz-Institut um Lernumwelten und schulische Bildung. Ich habe sie gefragt, wir haben in den vergangenen Jahren doch so viel über Lernlücken durch Corona gesprochen. Ging diese Diskussion denn in die völlig falsche Richtung? Wie sind Sie denn zu den Ergebnissen gekommen?
Während große Bildungsstudien wie PISA, IQB Bildungstrend, Trendanalysen über die Zeit hinweg anbieten und durchaus natürlich Lernlücken nachweisen, haben wir uns mit unserer Studie am LIFBI etwas anderes angeschaut. Wir sagen nichts über veränderte Kompetenzniveaus von SchülerInnen zwischen dem Zeitpunkt vor und nach Corona. Wir haben uns primär den Kompetenzzuwachs unter Corona-Bedingungen angeschaut und das im Vergleich zu SchülerInnen, die unter regulären schulischen Bedingungen die Sekundarstufe 1 durchlaufen haben. Und im Ergebnis zeigt sich, dass auch unter den Corona-Bedingungen eine Kompetenzentwicklung in Mathematik stattgefunden hat. Und dieser Zuwachs ist vergleichbar zu dem Ausmaß, wie die Kompetenzentwicklung auch vor Corona in der Sekundarstufe aufzufinden ist.
Also wenn man das jetzt mal übersetzt, bedeutet das, dass es letztlich diesen Corona-Effekt nicht nachzuweisen gab. Kann man das so interpretieren?
Zumindest für die Stichprobe und die Situation, die wir hier im nationalen Bildungspanel in unseren Stichproben haben und aufzeigen können. Wir haben natürlich im Rahmen des NEPs als eine längsschnittliche Studie auch Herausforderungen, mit denen wir in unserer alltäglichen Arbeit und in den Erhebungen konfrontiert sind. Und die lassen natürlich auch gewisse Unsicherheiten entstehen. Zum einen haben wir einen gewissen Grad an Panel-Mortalität, sprich, die Personen nehmen über die Zeit hinweg nicht mehr zwingend an unseren längsschnittlichen, immer wiederkehrenden Erhebungen teil. Und somit entsteht natürlich über die Zeit eine gewisse Selektivität in der Stichprobe. Und es sind vor allen Dingen Personen und Familien aus eher familiär günstigen Bedingungen, die sich langfristig an eine Studie wie das nationale Bildungspanel binden. Darüber hinaus nehmen die Schülerinnen unserer sogenannten Corona-Kohorte bereits seit dem Jahr 2010 bzw. 2012 am NEPS teil. Sprich, unsere Ausgangsstichprobe bezieht sich eben auf Kinder und Familien, die zum damaligen Zeitpunkt schon in Deutschland gelebt haben. Und alle anderen Entwicklungen, die wir in der Gesellschaft seitdem erlebt haben, die natürlich auch die Zusammensetzung der Schülerinnenschaft über die letzten 10 Jahre, wie zum Beispiel ein verstärkter Zuzug aus anderen Ländern, erlebt hat, kann mit dieser Stichprobe nicht abgebildet werden.
Das heißt, diese Schlussfolgerung, die mathematischen Kompetenzen haben jetzt nicht gelitten durch Corona, ist vielleicht auch gar nicht zulässig. Also stimmt jetzt vielleicht für diese Stichprobe, aber für andere Erhebungen nicht. Kann man das dann so sagen?
Genau. Unsere Aussagen gelten für die Stichprobe, die wir haben. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage, inwieweit sozusagen die Aussage, dass vor allen Dingen Corona für die Unterschiede in den angesprochenen Trendanalysen wirklich verantwortlich ist. Also Professor Dr. Cordula Artels, die Direktorin unseres Instituts, hat die Ergebnisse folgendermaßen zusammengefasst. Der Leistungsrückgang im Fach Mathematik in der Sekundarstufe 1 in Deutschland hat bestimmt viele Gründe. Corona spielt dabei, wenn überhaupt, nur eine sehr geringe Rolle.
Was bedeutet das denn dann für Programme wie das Corona-Aufholprogramm? Da wurde doch sehr viel investiert, 2 Milliarden Euro, damit man eben diese Lernlücken, über die wir ja wirklich gesprochen haben, Lernrückstände schließt. Also waren solche Programme denn dann überflüssig? Haben die trotzdem einen Zweck gehabt? Wie ordnen Sie das ein vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse jetzt?
Also unsere Studie bezieht sich auf mathematische Kompetenzen und auch nur darüber können wir Aussagen treffen. ob sich ähnliche Befunde für andere Fächer und andere Fähigkeiten finden lassen, können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Darüber hinaus gibt es natürlich vielfältige Befunde zu emotionalen und auch motivationalen Herausforderungen für SchülerInnen und Jugendliche, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und ihren Einschränkungen entstanden sind. Daher denke ich, eine adäquate und auch schülerinnenorientierte Unterstützung und entsprechende Programmangebote für diese Kinder und Jugendlichen hat sicher auch ganz unabhängig von unseren Befunden ihre Berechtigung.
Trotzdem muss man sich ja jede Alterskohorte vielleicht auch noch mal separat ansehen. Also es kann ja auch sein, dass die Befunde, die Sie jetzt haben für die Neuntklässler, dass die eventuell auch gar nicht auf Grundschulkinder zutreffen, da die vielleicht noch mal mit dem Lernen angefangen haben. Also muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein mit der Interpretation, weil diese Schlagzeile, okay, Corona hat jetzt nicht die Kompetenzen beeinflusst, die ist ja auch dann schnell geschrieben, sage ich mal.
Das ist sicherlich eine berechtigte Frage. Die Situation von jüngeren Kindern bzw. SchülerInnen in Grundschulen kann natürlich etwas anders aussehen. Für Unterschiede in deren Kompetenzentwicklung könnte sprechen, dass sie vielleicht im Vergleich zu Jugendlichen in der Sekundarstufe geringere Fähigkeiten zum selbstregulierten Lernen hatten. Das bedeutet, dass Jugendliche in der Sekundarstufe sich sicherlich stärker selbst organisieren, vielleicht auch disziplinieren und motivieren konnten, ganz unabhängig von dem Rahmen im Klassenzimmer, in der Schule zu lernen. Und das ist bei GrundschulschülerInnen sicherlich weniger stark ausgeprägt. Ein weiterer Faktor könnte die Nutzung digitaler Medien sein, insbesondere dann auch in sozusagen einem lernbezogenen Umgang. Da sind Jugendliche in der Sekundarstufe sicherlich etwas besser aufgestellt und das kann sich natürlich auch positiv auf die Nutzung digitaler Angebote, wie auch unter anderem den Distanzunterricht via Online-Tools ausgewirkt haben. Dies weist aus unserer Sicht darauf hin, dass Grundschulkinder gegebenenfalls stärker von den Auswirkungen dieser pandemiebedingten Einschränkungen betroffen sein könnten, insbesondere wenn sie während dieser Zeit den Schuleintritt erlebt haben.
Sagt Lina Nusser. Das Leibniz-Institut für Bildungsverläufe hat erhoben, ob sich die Leistungen in Mathe durch Corona verschlechtert haben. Zumindest bei Neuntklässlerinnen, die am nationalen Bildungspanel teilgenommen haben, war das nicht der Fall. Und auch ein anderes Thema stand heute auf dem Prüfstand, die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge. Wie die sich entwickelt haben, war heute Thema im Kabinett. Da wurde der neue Berufsbildungsbericht vorgestellt. Und der zeigt, im vergangenen Jahr blieben mehr als 73.000 Plätze für Azubis unbesetzt. Uwe Jahn fasst die Ergebnisse zusammen.
Die Zahl der Ausbildungsplätze ist gestiegen, die Zahl der unbesetzten Lehrstellen allerdings auch. Das steht im Berufsbildungsbericht für das Jahr 2023, den die Bundesregierung heute beraten hat. Außerdem gab es im vergangenen Jahr weniger neu abgeschlossene Ausbildungsverträge als vor der Corona-Pandemie. Knapp 30% dieser Verträge sind vorzeitig gelöst worden. Das ist ein deutlicher Zuwachs. Als eine Herausforderung nennt der Berufsbildungsbericht, dass Betriebe mit ihren freien Lehrstellen einerseits und potenzielle Bewerber andererseits besser zueinander finden müssten. Eine gute Nachricht: Die Zahl der Auszubildenden, die nach Ende der Lehre von ihrem Betrieb übernommen werden konnten, ist angewachsen.
Pro-palästinensische Proteste, die gibt es zurzeit an einigen Hochschulen. An der Freien Universität Berlin zum Beispiel gab es gestern den Versuch, ein Hochschulgebäude zu besetzen. Und die Rektorate der Hochschulen, an denen es zu Gewalt und Auseinandersetzungen kommt, die führen nun auch eine intensive Diskussion darüber, wer sich überhaupt an den Protestcamps beteiligt, ob es tatsächlich Studierende sind und wie sie die Situation in den Griff bekommen können. Mein Kollege Martin Schütz hat zum Thema recherchiert. Schauen wir erstmal nach Berlin an die FU. Was ist denn da vorgefallen?
Also die Freie Universität hat zeitweise ihren Betrieb eingestellt, weil etwa 150 Aktivisten den Hof besetzt hatten. Die Polizei hat dann geräumt und mittlerweile haben rund 100 Lehrkräfte der FU, aber auch anderer Hochschulen einen Brief veröffentlicht und sich gegen wie Sie es nennen, pauschale Räumung und für einen stärkeren Dialog ausgesprochen, der solch einer Räumung dann erstmal vorweggehen sollte. Auch in Leipzig wurde die Polizei an die Uni gerufen. Dort hatten gut 50 Aktivisten Audimax und Innenhof besetzt und auch hier wurde von der Polizei geräumt.
Die Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen, die findet an Hochschulen oder auch in deren direkter Nachbarschaft statt. Teilweise durch eben sogenannte Protestcamps auf städtischen Grünanlagen, die grenzen dann an Hochschulgebäude an. Sind das denn Studierende, die da protestieren oder randalieren? Weil es gab ja zumindest die Vermutung, dass es auch andere Gruppen sein könnten.
Also die Situation ist aus Sicht von Polizei und Studierendenvertretung, aber auch der Hochschulen selbst sehr, sehr unübersichtlich. Das sagt auch Professor Lambert Koch, der Präsident des Deutschen Hochschulverbands. Er schließt nicht aus, dass ein guter Teil der gewaltbereiten Protestierer nichts mit den Hochschulen zu tun hat.
Es gibt eben offensichtlich Hinweise von Expertinnen und Experten, dass tatsächlich hier externe Aufrührer, möchte ich es mal nennen, an den Hochschulen bewusst Bilder provozieren möchten, die eben nicht mehr friedlich sind. Und wenn das wirklich so ist, dann ist das natürlich eine schlimme Entwicklung.
Also aus seiner Sicht ist es verständlich, dass Studierende diesen Konflikt im Nahen Osten diskutieren und auch Kritik an Israel üben wollen. Dafür ist aus seiner Sicht eine Hochschule auch der richtige Ort, weil es ein Ort ist, an dem sich Menschen differenziert und geistig auseinandersetzen, aber eben ohne Gewalt.
Was sagen denn Studierende zu dem, was da passiert an den Hochschulen?
Mehrere Asten und Studierendenvereinigungen haben sich immer wieder gegen Gewalt, gegen Antisemitismus gestellt, aber auch das israelische Vorgehen kritisiert. Deborah Eller ist beim FZS, also dem Freien Zusammenschluss Studentinnenschaften, da ist sie Referentin für Antifaschismus und Antirassismus. Und sie ist schockiert, wie schnell sich dieser Protest radikalisiert hat und welche Gefahr aus ihrer Sicht davon mittlerweile ausgeht.
Wenn ich mir das anschaue, was da teilweise für Hamas-nahe Propaganda von Einzelpersonen ausgeht, dann schockiert mich das sehr. Und das Schlimmste ist halt eben, dass jüdisches Leben an Universitäten nicht sicher ist und von den Hochschulleitungen nicht geschützt wird und einfach viele Juden und Jüdinnen nicht mehr studieren können, eben aufgrund dieser Falschinformationen und des Antisemitismus, der da verbreitet wird. Das ist eine extrem gefährliche Lage, die immer noch unterschätzt wird von den Universitäten und Hochschulen.
Eine Lage, auf die auch beispielsweise der Zentralrat der Juden hinweist.
Das ist ja schon ein ziemlich heftiger Vorwurf gegenüber den Hochschulen. Wie reagieren die denn darauf?
Also die verweisen nochmal darauf, dass sie Orte sind, an denen auch Protest und Streit möglich sein soll. Es aber ein schmaler Grat sei, dieses Anhören von pro-palästinensischen Positionen und einer durchaus legitimen Kritik an israelischer Politik auf der einen Seite. Der oder diese Kritik, die dann aber auch ganz schnell in Antisemitismus umschlagen kann. Und deswegen müsse man aufmerksamer sein, findet Lambert Koch.
Die Kritik jüdischer Studierender und jüdischer Vereinigungen, dass hier vielleicht nicht überall genau genug hingeschaut wird, die müssen wir ernst nehmen. Also ich habe da auch Sorgen, dass wir an manchen Stellen vielleicht zu großzügig sind.
Er fordert von den Hochschulen, auch von denen, an denen es bisher ruhig geblieben ist, Wachsamkeit und konsequentes Handeln, falls Grenzen überschritten werden.
In Berlin und Leipzig ist es an Hochschulen zu Besetzungen durch pro-palästinensische Gruppen gekommen. Was Hochschulen und Studierendenvertretungen dazu sagen, hat Martin Schütz für uns zusammengefasst. Vielen Dank. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch, ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Nachmittag.